Wir feiern heute Abend das Herrenmahl. Ich definiere es mit der biblischen Sprache. Die Umgangssprache sagt Abendmahl. Aber eigentlich steht in der Bibel, dass wir eingeladen sind am Tisch des Herrn. Und das ist das Herrenmahl. Unsere Gemeinde steht auf drei Beine. Das eine ist die Beziehung, die Beziehung zu Gott von jedem einzelnen persönlich von uns. Ich kann meine Beziehung zu Gott nicht abhängig machen von einer anderen Person. Und das mit dem Namen Spiritualität, das ist ein Standbein unserer Kirche, wo wir fördern, ermutigen, wo wir inspirieren, dass Menschen eine lebendige Beziehung, eine intime Beziehung mit Gott erfahren. Der andere Standbein ist unsere Struktur, wie wir als Kirche organisiert sind. Und dieses dritte ist dann unsere Systematik, unser System. Wie sind wir organisiert und welche Strategie verfolgen wir? Und wir hören immer wieder, auch wenn wir von unserer Vision sprechen, immer diese drei Standbeine werden sichtbar. Heute Abend liegt es mir so sehr am Herzen und so tief in meinem Geist verankert, dass ich über die Intimität mit Jesus Christus, über einen Menschen, der getröstet wird, gestärkt wird, verwandelt wird in der Intimität mit Jesus. Wenn ich von Intimität spreche, dann spreche ich von Beziehung. Und gerade beim Herrenmahl Gottesdienst, wisst ihr, das ist eigentlich bekannt, da will ich immer so das Herz ein bisschen berühren mit der Botschaft. Wir werden getröstet in der Beziehung mit Jesus. Wir werden getröstet in der Beziehung mit unserem Herrn. Und eins ist sicher, dass alles um uns herum gestaltet sich so, dass man uns rauben will, diese Dimension der intimen Beziehung mit Gott, mit dieser persönlichen, ganz individuellen persönlichen Beziehung mit Gott. Und ich bin sehr bewegt und berührt, und diejenigen, die die Bibel lesen, kennen diesen Ausdruck von Jesus, den er laut werden lässt, sein Empfinden, seine Emotionen, den er laut werden lässt, gerade in dem Moment, wo das Herrenmahl zum allerersten Mal gefeiert wird, wo Jesus mit seinen Jüngern feiert. Und ich lese aus Lukas Kapitel 22, Vers 15, da sagte Jesus zu seinen Jüngern, und das spricht auch Jesus, auch an diesem Abend, zu jedem Einzelnen von uns. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Wir kennen das bei Jesus. Was er sagt, ihm ist alles wichtig, dass wir es aufnehmen, dass wir es verstehen. Aber es gibt Dinge, die Jesus zweimal sagt, die Jesus wiederholt in einem Satz. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Was für eine tiefe, tiefe Berührung der Seele von Jesus mit unserer Seele. Und dieses Wort mit Sehnsucht oder ich sehne mich, da finden wir, wenn wir das aus dem Grundtext untersuchen, und ihr kennt auch mich ein bisschen, ich liebe es, Worte im Grundtext, in der altgriechischen Sprache, so wurde das Neue Testament geschrieben, das Evangelium von Lukas, da finden wir das Wort Epitumeo, das brauchst du nicht zu merken, aber das bedeutet eher Verlangen. Es bedeutet, man kann es übersetzen mit Begehren. Wir finden hier das Wort Sehnsucht, aber da steckt Verlangen, Begehren drin. Und wenn man dieses Wort noch mehr untersucht, das ist so, als ob sich jemand auf den anderen schmeißt. Aus Freude, aus Liebe, aus Sehnsucht. So sich irgendwo jemanden hineinwerfen, um mit ihm diese Sehnsucht zu stillen. Deswegen spreche ich von Intimität, wobei im geistlichen Sinne zu verstehen. Und diese Sehnsucht, die Jesus hier auch zum Ausdruck bringt, ist, er richtet sein Herz auf uns. Und ich sage, wie wichtig es ist, dass wir nie außer Acht lassen, bei all dem, was wir zu tun haben, bei all dem, was wir vorbereiten, bei all dem, was wir gestalten, es bleibt das Wichtigste, unsere Beziehung mit dem Herrn. Es bleibt, dass wir eine Antwort auch geben, eine Resonanz leben auf das, was Jesus bewegt, wenn er an uns denkt, wenn er an dich denkt, wenn er an mich denkt. Es sind Schwingungen. Gott ist ganz nahe gekommen in seinem Sohn Jesus. Und das ist, was wir beim Herrenmahl im Brot und im Wein feiern, dass Jesus ganz nahe gekommen ist. Er ist ganz nahe gekommen. Er offenbart sich als ein Gott, der leidenschaftlich liebt. Als ein Gott, das einen einzigen fixiert und sagt, ich liebe dich. Hat mich sehr bewegt, wo meine Frau uns eingeladen hat, vorhin in der Anbetung zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Ich habe das wiederholt, viele Male, auch weil ich den Hintergrund kannte meiner Predigt. Aber zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Und das ist nicht nur Ausdruck von Worte, sondern Ausdruck einer Entscheidung, einer Ausrichtung. Die Sehnsucht ist eine Entscheidung, sich auszurichten, sein Herz zu öffnen und Jesus vor allem zu stellen, vor unser Glück, vor unserem Erfolg, vor unseren Gaben, vor unseren Leistungen. Dass wir Jesus vor allem suchen, dass wir mit ihm reden und sehnen nach ihm und sehnen nach seiner Gegenwart. Ohne deine Gegenwart will ich es nicht. Herr, wenn du mich nicht segnest, will ich nicht. Ob es in der Ehe ist, in unseren Beziehungen zu anderen Menschen, unser Leben, das wir leben wollen. Und vielleicht sitzen heute Abend hier Menschen, die das, es klingt so neu. Du hast das nie gewusst oder nie gehört. Aber ich rede auch zu uns allen. Die Sehnsucht nach dem Segen und nach der Gegenwart unseres Herrn soll uns das Wichtigste sein. Was nützt uns, wenn wir alles haben und haben nicht seine Gegenwart? Und haben nicht seine Herrlichkeit. Und diese kommen, wenn wir uns sehnen nach ihm. Und es ist eine Entscheidung. Es ist eine Herzensentscheidung. Und Jesus sagte, Jesus hat Trost gefunden. Deswegen in unserer Serie von Trauernden zu Tröster. Jesus hat Trost gefunden in diesem Mahl, in diesem Abendessen mit seinen Jüngern. Wo er sagte, ich sehne mich, das mit euch zu feiern, bevor ich leide. Er war schon ein Trauernder, der Trauer im Herzen getragen hat, weil er für die Schuld der Menschen sterben will. Aber er hat eine Oase des Trostes gesucht. Es hat sich verlängert im Garten Gethsemane, wo er sagte, betet mit mir. Und die Jünger sind eingeschlafen, sie haben es nicht geschafft. Und er sagt, könnt ihr nicht mal mit mir eine Stunde wachen? Aber er hat keine Vorurteile gemacht. Eine Intimität mit dem Herrn, das wünscht sich der Herr. Er bleibt fixiert auf uns. Seine Leidenschaft für uns wird niemals schwach. Unsere schon. Deswegen will ich uns aufrütteln heute Abend mit dieser Botschaft. Der Trost der Intimität mit unserem Herrn. Und schaut mal, was wir im Römer, ein sehr bekannter Vers, Römer 8, Vers 15, auch Vers 15, nur von Römer 8, da lesen wir, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, oder übersetzt vom Hebräischen Vater, das ist das gleiche Wort. Jetzt passt auf. Dieser Vers ist uns so bekannt. Hier ist die Rede, dass wir adoptiert wurden. Und wir sind zu Kinder Gottes gemacht worden durch die Entscheidung für Jesus Christus. Wir empfangen den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist der Geist der Adoption. Und dieser Vers endet mit, wir sind Miterben und Erben. Miterben, legitime Kinder Gottes. Legitime Kinder Gottes. Durch die Entscheidung und durch die Wiedergeburt sind wir Kinder Gottes geworden. Berechtigt von seiner Fülle und seinem Erbe. Aber jetzt kommt's. Was nützt uns sein Erbe ohne ihn selber? Und wir, eine Mahnung heute Abend in dieser Predigt. Verlieren wir uns nicht in seinem Erbe. Sondern freuen wir uns an unseren Herrn, der uns zu Kinder Gottes gemacht hat. Wir sind mit, wir herrschen mit ihm, mitgesegnet, mitverherrlicht. Und wir erben den Himmel und das ist Fakt. Aber wenn wir im Himmel sind, auf wen freuen wir uns am meisten? Und das fängt schon hier auf der Erde. Und das Wort Abba Vater, der Paulus hier, der ist so genial in der Inspiration. Nicht wir sagen, Vater, wir rufen, Vater. Und das sucht man das Wort rufen. Und das Wort rufen an dieser Stelle spricht von einer Sehnsucht. Nicht nach dem Erbe, sondern eine Sehnsucht, ein Rufen. Nicht Vater, sondern Vater, Vater. Eine Sehnsucht nach ihm, nach dem Herrn, nach Jesus, nach dem Heiligen Geist. Ein Rufen, ein Jauchzen. Nicht nach dem Erbe. Und da liegt dieser Akzent. Möge uns der Heilige Geist heute Abend helfen, in der Gemeinschaft mit dieser Symbolik des Brotes und des Weines, dass wir uns entscheiden, uns auszurichten. Wenn ich jetzt in dieser zerdrehten Schüssel hätte, Eddie, würde ich es euch zeigen. Eine Ausrichtung, eine Neuausrichtung, eine Justierung. Jesus, du bist mir alles. Mehr als all das, was wir sind und was wir können und was wir tun. Und ich sag's im Namen des Herrn. Wir wollen uns richtig und neu ausrichten. Und ich glaube, dass diese Ausrichtung, wenn sie aus der Tiefe des Herzens geschieht, eine mächtige Auswirkung haben wird. Eine mächtige Auswirkung. Und manches Mal kann es so sein. Oh, also wenn es stürmig wird, dann ist das Bild im Fernseher. Es können Umstände sein, die ein bisschen die Schüssel bewegt haben. Aber wie wichtig ist es, sich nochmal neu zu synchronisieren und den Herrn über alles zu stellen. Und ich werbe heute Abend, dass wir in diesem Mal heute Abend sagen, Herr, ich will mich dir neu hingeben und mit dir in diese Intimität, in diesem Verlangen, dich wirklich in allem zu suchen. Ich weiß, dieses Wort macht einigen Problemen. Warum sollen wir den Herrn suchen, wenn er schon da ist? Theologisch? Korrekt. Aber das Suchen bezeugt, dass du ihn willst, dass du ihn begehrst, dass dein Herz als Braut Christi sich nach dem Bräutigam ausstreckt. Das heißt es. Und wenn das nicht mehr da ist, dann heißt es, dass die Ausrichtung nicht mehr so konform ist. Und was musst du tun, damit du dich neu wieder auf dieses Zentrum, Jesus, dich ausrichten kannst? Es erkennen und heute Abend es suchen. Es suchen und sagen, Herr, über alles sollst du sein. Liebe meines Lebens. Liebe meines Herzens. Wenn alles vergeht, du wirst mich nicht verlassen. Und du willst mir helfen. Und diese Ausrichtung, dieses Jesus suchen, mehr als alles, diese Leidenschaft, diese Intimität, diese persönliche Nähe, was macht sie? Sie reinigt unseren Geist. Wenn wir den Herrn suchen, wenn wir Jesus einbeziehen in allem, in meinem Morgen, in meinem Mittag, in meinem Abend, in meiner Nacht, in all meinem Tun, es reinigt unseren Geist, damit wir Gottes Stimme hören können und auch darauf reagieren können. Es reinigt uns automatisch, wenn du Jesus suchst, zu ihm betest, ihn einbeziehst, gedanklich, emotional, ihn einbeziehst in alles. Wie tägliche körperliche Pflege, das machen wir doch hoffentlich alle selbstverständlich. Und so ist es, die Suche und die Gemeinschaft, jetzt kommt das bekannte Wort, die Gemeinschaft mit unserem Herrn, täglich reinigt unseren Geist, reinigt unsere Gedanken. Wir werden mit Verschmutzung jeden Tag konfrontiert, weil wir kommen in Kontakt mit einer gefallenen Welt. Und alles, was unsere Augen sehen und Ohren hören und auch unsere Seele wahrnimmt, ist nicht immer pflegefördernd, sondern oft ist Schmutz und Dreck dabei. Auch die innere Welt, die bösen Gedanken, die Gedanken, die aus unseren menschlichen Wesen kommen, die dann unsere Handlungen bestimmen. Aber wenn ich den Herrn suche und online bin mit ihm, reinigt das meinen Geist. Geistliche Ungepflegtsein führt zur Trägheit und führt zur Unsensibilität. Wir sind nicht mehr sensibel und wir können auf den Wink Gottes, auf die Führung Gottes nicht mehr richtig reagieren. Und deswegen, das ist eine Auswirkung. Eine andere Auswirkung ist die Ausrichtung in dieser Intimität mit Jesus. Schützt unsere Seele. Schützt unsere Seele. Wo fangen Versuchungen an, ihr Lieben? Versuchungen fangen an in unser Inneres. Und wenn unsere Seele geschützt ist, weil wir die Gegenwart Gottes mit uns haben, weil wir sie gesucht, empfangen haben und in ihr leben, wenn wir das tun, dann können wir Versuchungen mit Kraft widerstehen und sie besiegen. Flitterwochen. Wisst ihr es noch? Wie war das denn bei den Flitterwochen? Schmetterlinge im Bauch und überall. Dieses Feeling, dieses Gefühl, es ist zwar schön, aber noch einmal, die Gegenwart Gottes hat nicht immer mit Gefühl zu tun. Fühlen und nicht fühlen. Es ist interessant zu erfahren, dass meistens wachsen wir am stärksten, wenn wir durch die Zeiten gegangen sind, wo wir nichts gefühlt haben, aber trotzdem an Gott dran geblieben sind und ihn gesucht haben, dann werden wir Segnungen empfangen. Verlasse dich nicht immer auf deine Gefühle. Und wenn hier Ehepaare sitzen, die nicht mehr die Flitterwochen-Schmetterlinge haben, aber sie wissen, was uns getragen hat bis heute, ist diese Entscheidung, ich gehöre zu dir und du gehörst zu mir und wir lieben einander. Amen. Das sage ich zu den Christen unter uns, die im Moment leiden, weil sie nichts fühlen, weil sie Gottes Stimme nicht hören. Ich sage dir, bleib dran, Gott ist bei dir und er ist mit dir. Es gibt keinen Grund, dass du dich zurückziehst. Sondern bleib in der Treue, in der Nachfolge. Die Ausrichtung nach der Gegenwart Gottes hat etwas zu tun und bewirkt Motivation und entzündet unsere Herzen, ihr Lieben, um für Jesus zu brennen. Feuer bringt Feuer. Jesus ist, unser Gott ist ein lebendiges Feuer. Und wenn du ihn suchst, dann verbindest du dich mit seiner Leidenschaft. Du verbindest dich mit Feuer. Nicht umsonst sagst das Hohelied. Wenn da die Rede ist von der Liebe Gottes, ist es wie eine Feuerglut, eine Feuerflamme. Und in Hebräer finden wir auch geschrieben, dass Gott seine Diener, seine Kinder, seine Nachfolger zu Feuerflammen macht. Aber wie, wer kann dich anzünden? Nur das Feuer Gottes. Feuer zündet Feuer an. Wasser hat noch nie Feuer angezündet. Feuer zündet Feuer an. Und ich sage dir, ein brennendes Herz, suche seine Gegenwart. Ich weiß, dass die meisten von uns gerade am Jahresanfang, Herr, ich lebe in diesem Jahr in einer besonderen Hingabe und dann geht's nach unten. Lass es, lass diese Versprechungen, sondern entwickle eine Lebenshaltung. Und lieber so wie, was ist, wenn Wasser steigt? Auf Flutdimension als das Versprechen am 1. Januar vom Wasserfall, ja? Lieber so als so. Verstehst du, was ich meine? Und geh ganz, ganz sachte, aber entschieden damit um. Herr, lass, dass mein Herz brennen kann. Eine vierte Eigenschaft der Ausrichtung und der Intimität mit Jesus. Sie befriedigt unseren menschlichen Geist. Ihr Lieben, unser Geist braucht Befriedigung stärker als unser Leib im sexuellen Sinne. Das verkennen die meisten. Unser Geist ist so angelegt, es braucht Befriedigung. Die Frage ist, was befriedigt wirklich dein Geist? Das ist dieses Verlangen, das aus vom inneren Menschen, und die Menschen, die rennen hin und her. Sie brauchen Erfüllung, sie brauchen Befriedigung. Sie wissen nicht mehr, was sollen sie tun? Geld kann sie nicht mehr befriedigen. Die Partys können sie nicht mehr befriedigen. Nicht mehr Sex, nicht mehr Frauen oder Männer. Nichts. Sie glauben, endlich habe ich es, aber sie haben es nicht. Das Einzige, was dein Herz und dein Geist befriedigen kann, ist die Gegenwart Gottes. Ist die Gegenwart des Herrn. Die Gegenwart des Heiligen Geistes. Die Gegenwart Jesu und die Gemeinschaft mit ihm und das Leben mit ihm. Ihr Lieben, bei allem Respekt, Seele und Geist brauchen eine Befriedigung und dieses starke Verlangen, dieses Sattwerden, das kann nur der Herr. Und heute kommen wir heute Abend am Tisch des Herrn als ein Bild. Wer zum Herrn kommt, nicht heute Abend in dieser Symbolik, an diesem Tisch, sondern jeden Tag, wenn du zum Herrn kommst und gehst, innerlich dich aufmachst und Jesus suchst, wirst du gesättigt von seiner Liebe und von seiner Gegenwart. Ihr Lieben, die Intimität mit Jesus befreit uns von Unsicherheit und Menschenfurcht. Ich sag dir eine Sache, wenn du badest in der Gegenwart Gottes, wirst du keine Komplexe mehr haben. Du wirst die Komplexe überwinden, wenn du badest in der Gegenwart Jesu. Wenn du ihn suchst. Und das Wichtigste wird in deinem Leben. Dann wirst du geheilt von Menschenangst. Ein Selbstwertgefühl. Du entdeckst, wie wertvoll du bist, weil du von Gott, sag mal mit mir, von Gott angenommen bist, geliebt bist und gewollt bist. Amen. Das ist eine Entdeckung, ihr Lieben. Dann ist es egal, wer dich kritisiert, es ist egal, wer dich angreift, es ist egal, wer dich anklagt. Du wirst nicht an dir selber zweifeln können, weil dein Wert ist der Herr. ist der Herr. Wir wissen, dass wir geliebt sind. Eine weitere Eigenschaft der Intimität mit dem Herrn ist die Verletzungen unseres Herzens. Die innere Verletzungen werden geheilt. Sie werden geheilt. Halleluja. Sie werden geheilt. Und so können wir überwinden. Bei allem Respekt vor den seelsorgerischen Werkzeugen, vor der seelsorgerischen Wissenschaft, bei allem Respekt. Aber ich sage dir eine Sache. Ein Mensch, der missbraucht wurde, ob körperlich, ob verbal oder emotional, bekommt Heilung von dem, der der Heiler ist. Und das ist Jesus Christus. Da müssen wir zurückkehren. Bei allem Respekt der therapeutischen Hilfen, der seelsorgerlichen Werkzeuge. Ich sage das zweimal, das ist mir wichtig. Ich will nicht, dass man über mich sagt, ja, ich glaube nicht mehr an Seelsorge. Ich glaube an Seelsorge. Aber als allererstes, und es gibt Menschen, die suchen Seelsorge und haben es zu einem Götzen gemacht und vergessen, dass derjenige, der seine Seele erschaffen hat, da ist, um sie zu heilen. Ich möchte heute eine Justierung, eine Ausrichtung ausrufen, dass die Akzente richtig gesetzt werden. Der Heiler und der Schöpfer unserer Seele ist auch der Heiler unserer Seele. Und dann kommt das andere, was hilfreich ist, was unterstützend ist. Suche zuerst den Heiler deiner Seele. Das ist, was die Intimität mit Jesus bringt. Wir müssen Gott alles hingeben. Sag mit mir, alles hingeben. Bitterkeit, Selbstmitleid, Verlangen nach Rache, Trauer, Scham, Stolz und sogar dein Missbrauch. So schlimm er war. Jesus will alles. Warum? Weil er dich befreien kann von allem. Und wir feiern heute Abend. An diesem Tisch steht Befreiung. Steht Heilung. Steht Durchbruch. Ein letzten Punkt. Und das macht uns kühn. Das macht uns frei. Die Gegenwart Jesu, meine Intimität mit ihm, mein Alltag mit ihm, macht mich stark für den geistlichen Kampf. Macht mich stark und macht mich sehr sensibel. Öffnet mir die Augen und ich erkenne, wo der Feind ist. Und ich rede nicht von Menschen, ich rede von dem Widersacher, der Satan. Es gibt so vieles, was er einfach tun kann, und wir merken es nicht und er kommt und er tut uns dann Leid zu. Aber es muss nicht sein, dass der Satan so eine Autorität auf dein Leben hat. Wenn du Christus gehört, hat Satan keine Autorität mehr auf dein Leben. Aber er ist da und versucht uns Leid zuzufügen. Aber ich sage dir, wenn du in der Gegenwart Gottes lebst, in der Gegenwart des Heiligen Geistes, in der Gegenwart des Herrn Jesus, wenn du diese Intimität aufbaust zu ihm, und zwar crescendo, zunehmend, dann sage ich dir, du wirst die Fallen des Teufels sofort erkennen und du hast Energie für die geistliche Kampfführung. Und die geistliche Kampfführung hat nichts anderes zu tun, als den Feind zu entlarven und sage dir, Satan, weiche von mir in Jesu Namen. Weiche von meiner Familie im Namen Jesus. Weiche von meinen Kindern im Namen Jesus. Und dieses im Namen Jesus gewinnt eine neue Autorität, eine neue Dimension. Was, wie herrlich die Intimität, die Begeisterung für Jesus. In allererster Linie für Jesus. Könnt ihr es nachempfinden, warum der Geist Gottes das heute so in unserer Mitte legt? Wir dürfen von dem nie abkommen. Nie abkommen. Denn seine Gnade ist da. Und ich sage dir eine Sache, das sage ich dir auch ganz kühn. Wenn deine Beziehung zu Jesus abgenommen hat, muss ich dir etwas verkündigen. Seine Beziehung zu dir hat nicht abgenommen. Nie wurde es schwächer. Und das heißt, geliebt zu werden von einem gnädigen Gott, der nicht dir gibt, gemäß, was du lieferst, sondern er hat dir schon alles gegeben, als du noch überhaupt nichts zum Liefern hattest. Er hat dir alles gegeben. Und er bleibt zu seinem Wort. Aber, Vater, Jesus sagt, ich sehne mich so sehr, mit euch dieses Mahl zu feiern, mit euch ein Leben zu leben, in euren Niederlagen und in euren Segen. Er ist bei uns.